Radio Ravnica Folge 227. Heute mit allem um Murders of Carloff Manor. Zum einen präsentieren wir euch unsere Preview-Karten, die wir von Wizards of the Coast dankenswerterweise bekommen haben. Dann gehen wir ein bisschen auf die verschiedenen Mechaniken ein des Sets. Und zu guter Letzt reden wir ein bisschen allgemein über das Set, über die Previews, die wir bekommen haben. Backfrisch, gerade kurz vor der Aufnahme, war der Livestream zu Murders of Carloff Manor. Deswegen ist noch alles ganz frisch. Wir sind noch ganz excited. Und natürlich unsere Promokarte wollen wir natürlich auch besprechen. Aber natürlich mache ich das nicht alleine, sondern mit dem Marc. Wie geht's dir?
Hi, mir geht's gut. Ich hab richtig, richtig Bock. Wir hatten ein wunderschönes Wochenende beim Battle Bären. Und jetzt starten wir voll durch in Cluedo. Ich meine natürlich Murders at Carloff Manor. Und Cluedo gibt's ja auch, dementsprechend ist es gar nicht mal so falsch.
Ja.
Und da freut mich mega drauf tatsächlich. Ich finde das Set bisher richtig, richtig cool, kann ich jetzt schon mal spoilern.
Ja, total. Aber bevor wir natürlich starten, ein kleiner Hinweis, dass wir auch diese Woche wieder gesponsert sind vom guten Holy Energy Drink beziehungsweise Eistee und andere Frischgetränksorten. Wenn ihr da mal vorbeischauen wollt, ob da was für euch dabei ist oder ihr einfach Bock auf Holy habt, schaut vorbei auf weareholy.com/radioravnica und spart 10% mit dem Code Ravnica10 oder 5 Euro auf euren ersten Einkauf mit dem Code Ravnica5. Und das Beste ist, ihr unterstützt uns aber indirekt, das heißt auf jede Bestellung von Holy über unseren Code mit unserem Link kriegen wir einen Prozentansatz und so könnt ihr den Podcast supporten. Aber genug der Vorrede, springen wir einfach mal in unsere Previews. Und ihr habt es über den Tag über schon verfolgt. Es ging heute Morgen los, direkt bei dir. Welche Karte hast du denn bekommen heute?
Wir haben uns einen wunderschönen Case angeschaut, und zwar der Fall der brennenden Masken. Das ist eine Verzauberung, ein Fall, also ein neuer Typ, sowas als Untertyp wie Aura oder ähnliches. Und zwar ist es eine Verzauberung, die für 2 rote Mana, ein farbloses, 3 verschiedene Abschnitte hat. Cases sind immer so eingeteilt, dass sie in 3 verschiedene Abschnitte eingeteilt sind. Der obere Teil passiert, wenn man die Karte spielt. Das heißt, wenn man hingeht und sagt, okay, man spielt die Karte und hat direkt diesen Enter-the-Battlefield-Effekt. Der sagt in diesem Fall, wenn dieser Fall ins Spiel kommt, fügt er einer Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert, 3 Schadenspunkte zu. Das ist für 3 Mana schon mal nicht so verkehrt. Jetzt haben wir
kann man auf jeden Fall mitarbeiten.
Genau. Und dann haben wir den zweiten Part, im zweiten Abschnitt. Dort steht eben lösen oder halt Solve. Da ist es so, dass wenn 3 oder mehr Quellen in diesem Zug unter deiner Kontrolle Schaden zugefügt haben, dann ist der Fall gelöst. Dann bekommt er so ein lustiges Märkchen, da kommt dann so gelöst drauf, das kann man so drauflegen, damit man weiß, der Fall ist gelöst. Finde ich sehr, sehr cool. Dazu kommt aber noch der Zusatzaspekt, falls der ungelöst ist am Endsegment, wird der gelöst. Das heißt, das heißt, am Ende des Zuges wird er dann so oder so gelöst, aber man kann ihn eben auch direkt lösen.
Ja.
Was einfach nice ist. Und dann hat er,
ganz cool,
genau, und dann hat er die Fähigkeit, wenn er gelöst ist, dann kann man ihn opfern und die obersten 3 Karten der Bibliothek ins Exil schicken. Wir können eine davon wählen und sie in diesen Zug spielen.
Nicht schlecht, Also im Endeffekt, als wir die Karten bekommen hatten, wir wussten noch nicht, die Fallen oder die Cases funktionieren. Aber im Endeffekt, wie gesagt, man spielt für 3 Mana aus, man kann 3 Schaden auf eine Kreatur schießen vom Gegner. Um dann den Fall zu lösen, um dann den letzten Effekt zu bekommen, im Endeffekt muss man 3 oder mehr Quellen haben, die in diesem Zug Schaden, die unter deiner Kontrolle Schaden zugefügt haben. Oder halt in diesem Fall, falls ungelöst, löse den Fall zu Beginn deines Endsegments, also am Ende des Zuges wird er so oder so gelöst. Und dann ist das eine Verzauberung, die weiterhin liegen bleibt, aber hat quasi die Funktion, dass du sie opfern kannst, 3 Karten exilen kannst und dann eine davon in diesem Zug noch spielen kannst. Also so ein bisschen diesen impulsiven Card-Draw. Das ist schon nicht schlecht. Also eine sehr neue Mechanik, aber was hältst du von dem Fall der brennenden Masken?
Ich finde ihn eigentlich ganz cool. Ich finde ihn vor allem ganz cool, weil er an für sich etwas unterstützt, was man sonst in Rot halt auch gerade im Draft oder so sehr stark bekommt. Man hat einen 3-Mana, 3-Schaden-Removal, der aber irgendwann auch einfach mal noch so ein Impulse-Draw sein kann. Und ja, das ist halt genau der Punkt. Der Fall wird halt nicht gelöst, nur weil er gesolved ist. Also nicht geopfert, nur weil er gesolved ist. So ist es richtig erklärt.
Genau.
Und es gibt halt auch Fälle, die halt einfach eine Static Ability in dem gelöst haben. Das Static Ability heißt in diesem Fall eben eine Fähigkeit, die standardmäßig, also über das ganze Feld über verteilt ist. Ich weiß gar nicht, was es war, aber stellt euch vor, es gäbe einen Fall, der am Ende sagt, alle Kreaturen kriegen +1/+1. Wenn der Fall gelöst ist. Sowas müsste man sich vorstellen. Ich habe gerade, wie gesagt, keinen Grad vor Augen. Außerdem möchte ich uns die Spoilerkarten nicht vorwegnehmen. Das ist also nicht unsere Spoilerkarte, sondern halt generell, wir reden ja gleich weiter im Podcast, nachdem wir über die Karten gesprochen haben, noch über die anderen. Und genau, also in diesem Fall muss man ihn halt opfern, was ich tatsächlich sogar als positiv empfinde, weil, naja, wenn man ihn opfert, ist er im Friedhof. Wir haben in den letzten Sachen auch ganz, ganz viel mit Permanenten, die im Friedhof sein müssen, damit man Dinge tun kann. Und das war im letzten Set in Ixalan schon ganz gut. Hier kann man noch ein bisschen was draus machen und dementsprechend ist es wirklich eine coole Karte. Ich glaube, sie ist im Draft richtig strong.
Glaube ich auch. Mich erinnert das an die Omen aus Theros Beyond Death.
Oh ja.
Von wegen Enchantments, die man ausspielt, die einen ETB-Effekt haben und dann, die du im späteren Verlauf halt eben opfern kannst und halt eben noch einen weiteren Value draus ziehen kannst. Und deswegen, ich mag die Cases vom Design her schon sehr. Man muss sich, glaube ich, ein bisschen dran gewöhnen und man muss ein bisschen evaluieren, für welchen Aspekt spielt man es? Spielt man jetzt zum Beispiel diese Karte für den Removal-Effekt oder für den Card-Draw-Effekt? Oder ist so ein bisschen der Sweet-Spot aus beidem, dass man relativ simpel auch an beide Effekte rankommt? Also es ist auf jeden Fall eine ziemlich coole Karte und eine ziemlich coole neue Art der Verzauberung, muss ich sagen.
Absolut.
Genau, aber dann sprechen wir doch mal ganz schnell über die von mir vorgestellte Karte.
Yes.
Der pompöse Prahlhans, was
bester
eine fabelhafte, Name. Ist ein fabelhafter Name im Deutschen, ist ein 3-Mana, 4-2 Kreatur, Mensch, Bürger. Der pompöse Prahlhans hat Fluchsicherheit, solange es dein Zug ist. Und der pompöse Prahlhans kann nicht von Kreaturen ohne Namen, oder kann von Kreaturen ohne Namen nicht geblockt werden. Da war ich erstmal im Stutzen, hä, was meinen die denn mit Kreaturen ohne Namen? Das kommt natürlich zusammen mit der Disguise-Fähigkeit, wo man Kreaturen ausspielen kann, quasi wie beim Morph, und zwar quasi face down hinlegen kann. Sie sind dann 2/2 und haben Ward. Und pompöser Prahlhans kann sich hier quasi zu Nutzen machen, dass wenn jemand zu sehr auf Disguise eben aufbaut, eben so zum einen hat er eben Fluchsicherheit, ist halt mit 4/2 auch ein ordentlicher Bieter. Und wenn der Gegner halt zu sehr sein Setup hat mit Facedown-Karten, die alle ja keinen Namen haben, dann kann er auch einfach durchgehend angreifen. Also eine sehr interessante Karte, auch primär, also auch gerade das Artwork von Scott Murphy ist halt auch einfach so witzig, dieser Typ. Das ist schon wirklich so ein richtig großer Typ, der einfach sich von nichts irgendwie da zu schade ist. Und pompöser Prahlhans, dieser Name ist schon ziemlich gut. Was hältst du denn von dem guten 4-2 Disguise-Hate sozusagen?
Ich finde ihn cool, weil er ist nicht nur gegen Disguise gut, er ist auch gegen alte Fähigkeiten gut, wie Morph oder nicht Surveil, sondern wie heißt das nochmal? Wo wir von oben vom Deck runterlegen können.
Ugin-Fähigkeit.
Genau, wir haben sie im Auto, wo wir drüber geredet haben, auch die Ugin-Fähigkeit genannt.
Genau.
Manifest tatsächlich. Und,
Manifest,
genau. Da ist es tatsächlich so, dass es aber eine sehr, sehr coole Möglichkeit ist, mit sowas umzugehen. Dazu kommt, dass man gerade bei so einer 4-2-Kreatur, was halt wirklich eine starke Power ist und diese zwei hinten einfach dafür sorgen würde, dass man einfach gegen eine 3-Mana 2-2 Land verlieren könnte, weil es gibt ja auch Länder, die Manifest oder sowas haben. Oder halt in diesem Fall tatsächlich auch die neue Fähigkeit, was ich ziemlich spannend finde. Und die könnte man einfach dagegen traden. Und davon lässt sich ein pompöser, also das ein pompöser Prahlhans lässt sich ja nicht von einem Land blocken. Das geht ja gar nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Vor allen Dingen, ich finde es auch geil, halt auch der Flavortext runter. Ja. Macht euch erstmal einen Namen, Gesindel.
Wegen. Großartig.
Kommt erstmal aus eurer zeigt erstmal, wer ihr seid. Und dann können wir mal reden. Vorher werde ich hier gar nicht geblockt. Aber die spezielle Karte, die wir uns noch aufgebewahrt haben für den Podcast, unsere Rare tatsächlich, wo ich mich sehr drüber gefreut habe, dass wir die bekommen haben, ist das Wiederaufleben der Vergangenheit. Es ist eine 7-Mana, 5 generische, ein grünes und ein weißes für eine Hexerei, die folgenden Text hat. Bringe bis zu einer Artefaktkarte deiner Wahl, bis zu einer Länderkarte deiner Wahl und bis zu einer Nicht-Aura-Verzauberungskarte deiner Wahl aus dem Friedhof wieder ins Spiel zurück. Sie ist zusätzlich zu ihren anderen Typen ein 5-5 Elementarwesen-Kreatur. Also alle drei Sachen, die man reanimiert hat, also sowohl das Land als auch die Verzauberung als auch das Artefakt, werden so 5-5ern. Also 7 Mana, reanimiere drei Sachen, die etwaigen vielleicht sogar noch eigene ETBs haben oder andere Nutzen haben können. Und halt eben 15 Power aufs Feld. Genau, was sagst du zu dem, Wiederaufleben der Vergangenheit?
Großer Fan. Ich bin tatsächlich ein wirklich großer Fan, weil ich dieses Non-Aura-Enchantment als sehr stark finde, weil man damit kann man auch Cases zum Beispiel, unsere andere Karte, wiederholen. Ja. Oder andere Verzauberungen, die der Gegner losgeworden ist, kann man damit einfach wiederholen, die genervt haben. Man kann die Länderkarte halt auch andere Länder, die Gegner zerstört hat, die ihn vielleicht genervt haben oder ähnliches, wiederholen. Und natürlich, man kann Artefaktkarten wiederholen, was halt echt sweet ist. Vor allem, wenn man damit auch zuhauen kann. Also man kann es im Late Game dann ja immer noch so machen, dass man irgendwie im Notfall mit dem Artefakt irgendwie ein ETB hat oder wenn es nochmal dann stirbt, darf ich noch eine Karte ziehen, sowas wie das Mykosymph. Ich weiß es gar nicht. Nicht Gitter, nicht Lettuce, nicht Knoten.
Mykosymph Garden?
Der ist anders.
Nee, das war ein Land.
Egal. Genau, es gibt so ein paar Karten, die da halt so ein ETB haben und wenn sie das Spiel verlassen, darfst du nochmal eine Karte ziehen. Das ist halt so strong und ich glaube, das ist dabei auch sehr, sehr, sehr cool. Und vor allem, was ich damit glaube, ist, wenn man das Ding im Pre-Release oder im Draft wirklich ans Laufen bekommt, dann muss der Gegner nochmal 3 Removal aufwenden, um da richtig Stuff rauszuholen. Und wie gesagt, vielleicht hat man auch schon richtig, richtig coole Sachen gemacht gehabt, die der Gegner vernichtet hat, die man dann wieder rausholt, wo er einfach nur anfängt zu weinen, was großartig ist, weil so eine Karte als Finisher im Deck zu haben, ich glaube, das tut sich ganz gut.
Total. Und auch selbst, wenn man sowas nimmt wie Standard, also damit irgendwie so ein Portal to Phyrexia oder sowas zu reanimieren, was ja selbst schon ein sehr teurer Spell ist. Also wenn man wirklich schafft, diese zugegebenermaßen sehr teuren Mana-Kosten von 7 irgendwie nutzbar zu machen mit halt einer ziemlich teuren, ne, sagen wir mal, Omniscience-Effekt als Verzauberungskarte oder halt wirklich das Portal to Phyrexia als Artefaktkarte und dazu noch irgendwie ein random Land oder so. Oder vielleicht ein Land, was ja auch noch sich vielleicht zu einem Creature-Land werden lassen kann und dann halt noch Zusatzeffekte bekommen kann oder so. Oder diese Restless Lands, die ja beim Angreifen, unabhängig davon, wie sie zu einer Kreatur geworden sind, noch Bonuseffekte haben. Finde ich halt großartig. Also es ist natürlich ein bisschen so eine Build-Around-Karte, aber gerade im Limited ist es ein absoluter Finisher. Und auch hier eine sehr schöner Flavortext. Viele haben versucht, Ravnica zu unterwerfen. Alle sind gescheitert. Alle werden scheitern. Museum der Geschichte Ravnicas. Also hier auch so ein bisschen, klar, Murders of Carloff Manor ist natürlich so ein bisschen, ne, das ist ja das Set, wo es halt hauptsächlich um diesen Mörderfall geht. Aber hier wird auch ganz klar noch mal gezeigt, hey, die Geschichte von Ravnica wird hier, sag ich mal, respektiert. Und das Artwork finde ich auch großartig von Randy Vargas.
Ist tatsächlich auch wirklich wichtig.
Sehr, sehr schön.
Ist auch wirklich sehr, sehr wichtig. Weil es tatsächlich auch in der Geschichte um den Mörderfall sehr viel sich auch darum dreht, wie das alte Ravnica war, bevor die Phyrexianer einmal darüber gefegt sind. Und deshalb sehr, sehr coole Karten.
Voll.
Das ist wirklich cool und 3 Stück auf einmal. Ich hoffe, das hat euch gefreut, wie es uns gefreut hat. Deshalb nochmal vielen Dank an Wizards of Coast dafür.
Ja, absolut. Und wirklich, es hat so gut gepasst, halt eben, ne? Radio Ravnica macht Preview-Karten zum neuen Ravnica-Set. Also vielen, vielen Dank wirklich an Wizards of the Coast für den Support. Aber was haltet ihr denn von unseren 3 Preview-Karten? Der Fall der brennenden Maske, der pompöse Prahlhans und das Wiederaufleben der Vergangenheit. Könnt ihr damit was anfangen? Habt ihr da Bock, in euren Decks die mal auszutesten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare oder ins Discord. Und damit würde ich sagen, tauchen wir noch tiefer ein in die Murders of Carloff Manor. Wie gesagt, wir haben gerade kurz vor dem Stream vor der Aufnahme war der Livestream zum Thema eben Murders of Carloff Manor. Und wir haben schon ein paar Mechaniken gezeigt bekommen in einem kurzen Trailer. Hauptsächlich gibt's da 4 neue, wenn wir uns nicht verzählt haben. Und über eine haben wir eben schon geredet in unserer Preview-Fassung, und zwar eben die Cases. Was findest du denn an den Cases so besonders, oder wie findest du die denn? Sind sie gut integriert worden, oder wie ist da deine Meinung dazu?
Ich finde sie großartig. Cases machen für mich so viel mehr Sinn als irgendwelche Sagas oder irgendwelche anderen Sachen, die sie ja gemacht haben. Sie haben ja nachher in dem Stream auch sehr viel über das Design zum Beispiel geredet. Ich meine, wenn Mark Rosewater dabei ist, ist eh bester Mann, und dann noch über Design, das ist vollkommen normal, dass darüber geredet wird. Und er hat auch gesagt, es wurde viel rumgetestet, auch gerade was so der Sweet Spot davon wirklich ist. Und sie glauben halt, dass es hier wirklich eine gute Möglichkeit ist, was zu machen. Weil ursprünglich war es wirklich so, man legt halt einen Case, man muss den solven und kriegt eine Fähigkeit dabei oder so. Und dann haben die aber gesagt so, hey, ist vielleicht nicht so das Geilste, wenn man dabei nichts bekommt, wenn man die Karte spielt. Und da bin ich halt voll bei ihnen. Das sind einfach Cases teilweise dabei, die wirklich, wirklich coole Effekte haben, die halt immer so im ETB beziehungsweise halt einen Feldeffekt haben, und wenn sie gesolved sind, halt nochmal zusätzlich dazu was richtig, richtig Gutes machen, was halt auch irgendwie dazugehört, was halt, wie gesagt, einfach eine coole Mechanik ist. Mir gefällt das super. Wie gesagt, nicht alle sind zum Opfer, nicht so wie unsere Preview-Karte, sondern es gibt auch welche, die dann diesen Standard Static Ability haben, die einfach im Feld bleibt, und das ist wirklich ein cooles Design, meiner Meinung nach, einfach. Ja. Und ich finde es halt cool, dass sie halt damit auch jeden einzelnen dieser Fälle auch wirklich mit, also im Englischen mit Case, im Deutschen mit Fall, auch einfach gemacht haben. Weil es ist jeder ein eigener Fall mit einer eigenen Möglichkeit, das Ding zu solven und so weiter und so fort. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich cool gemacht.
Voll. Also zum Beispiel haben wir den Case of the Ransacked Lab. Mhm. Also das Wie würde man das übersetzen, das eingebrochene Labor oder das geradete Labor?
Kaputtgemachte, zerstörte.
Das kaputtgemachte, zerstörte. Genau, das ist nämlich eine 3-Mana-Verzauberung Case, also Fall. Mit dem ersten Effekt, Instant and Sorcery Spells you cast cost one less to cast. Also so ein bisschen Goblin Electromancer-mäßiger Effekt. Und dann to solve, die Bedingung, um das halt zu lösen. You have cast 4 or more instant or sorcery spells this turn. Und dann auch wieder der Reminder-Text. If unsolved, solve at the beginning of your end step. Also so oder so wird es am Ende des Ends oder am Ende des Zuges gesolved. Und dann, wenn es gesolved ist, whenever you cast an instant or sorcery spell, draw a card. Ich glaube, hier kommt man auch so ein bisschen darauf hin, wo auch so ein bisschen die Schwierigkeit ist, oder andersherum gesagt, wo dann auch der Mehrwert reinkommt. Weil es ist natürlich erstmal 3 Mana für diesen Vergünstigungszauber. Um es dann im selben Zug noch zu solven, muss man schon ordentlich Mana halt eben übrig haben, um quasi zu sagen, okay, wir haben 4 oder mehr Instant Sorceries diesen Zug gecastet. Als jemand, der schon viel Arclight Phoenix gesehen hat, weiß, dass es halt gar nicht so einfach ist, eben so viel Spells zu casten, irgendwie Turn 3 oder Turn 4. Aber da halt eben so oder so hat man nächste Runde auf jeden Fall den Effekt des gesolvten Cases, dass man eine Karte zieht, wenn man immer eine Instant or Sorcery eben ausspielt. Und ich finde es auch halt, man muss jetzt auch nicht zu viel drüber nachdenken, in welchen Deck man diese Karten reintut, oder? Also es ist relativ eindeutig, weil auch jeder Aspekt dieser Karte irgendwie ein positiver Effekt ist, oder?
Ich finde es halt wirklich, wirklich eine coole Sache, dass man halt hier sagt, wenn es nicht gesolved ist am Ende des Zuges, bekommt man es halt trotzdem gesolved. Das macht es so sweet für mich. Natürlich hätte man irgendwie sagen können, also ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn das so Clue-Counter, so Clue-Counter X oder so, du musst X Runden warten. Oder du solvest es halt direkt. Das fände ich noch ein bisschen cooler als am Ende des Zuges. Aber es ist so gut, diesen letzten Effekt mit reinzunehmen und diesen untersten Effekt einfach zu bekommen. Man kann es auch einfach dann Turn 3 droppen, die Verzauberung. Und man geht dann halt einfach in Turn 4 rein und hat halt einfach diesen gesolvtes Ding. Das ist so stark.
Ja, total, total. Und wo wir gerade schon bei Fällen sind und bei Mörder-Sachen, natürlich muss man auch jemanden mal anklagen und sagen, hey, bist du es vielleicht? Und das haben sie gezeigt in einer neuen Mechanik, und zwar heißt die Suspect. So zum Beispiel in It Doesn't Add Up. Eine 5 Mana, 3 generische, 2 schwarze Instant, die sagt, return target creature from your graveyard to the battlefield, suspected. Das heißt, es bekommt Menace und kann nicht blocken. Das Suspect ist quasi ein Label, was diese Karte dann weiterhin eben trägt. Die kann auch wieder removed werden, so zum Beispiel von Airtight Alibi, eine Verzauberung, die halt eben sagt, Enchanted Creature bekommt +2/+2 und kann nicht suspected werden. Und wenn sie suspected ist, wird sie nicht länger als suspected angesehen.
Hat halt ein Alibi.
genau, hat ein luftdichtes Alibi, auf jeden Fall. Und halt eben auch so, ne, also damit wird halt auch ganz viel gespielt. Es gibt auch Removal-Spells, die halt eben explizit auf Suspected-Kreaturen eben gehen. Und ja, was hältst du von dieser Label-Mechanik, dass man Kreaturen eben so ein bisschen, ja, anstacheln? Also es ist nicht ganz Goat, aber halt schon so ein bisschen zu sagen, okay, du bist jetzt auf jeden Fall aggressiver, weil du hast jetzt Menace. Du bist also bedrohlich, weil du halt eben Suspect bist. Und du kannst halt auch nicht blocken. Das kann halt auf mehrere Art und Weisen doch auch genutzt werden, oder?
Ich finde es halt spannend, dass man hier wirklich was hat, wo man auch manchmal überlegen muss, ob man nicht seine eigene Kreatur irgendwie suspekten möchte. Dass man nicht sagen möchte, hey, vielleicht war es ja meine Kreatur. Alleine nur Menace zu bekommen, weil Menace wirklich so eine schöne Fähigkeit und so eine starke Fähigkeit ist. Und wenn man dann halt überlegt, okay, man kann sie auf den Gegner legen, damit er nicht blocken kann, oder man legt es auf seine Kreatur, damit man Menace bekommt, hat beides Vor- und Nachteile und lässt wirklich, wirklich viel, viel Raum zum Spielen tatsächlich einfach.
Total, total. Also das ist halt wirklich echt eine ganze Menge mit drin. Und halt, wie gesagt, dass man Instant Speed, also 5 Mana für eine Sorcery ist eigentlich normal für einen Reanimationsspell in so Standard-Sets. Aber das halt als Instant wird halt dadurch halt ein bisschen gebalanced, dass man eben gesagt hat, okay, zumindest kannst du nicht dann blocken. Zumindest kannst du dann nicht Instant Speed eine Kreatur rausholen und sie kann irgendwie direkt was totblocken oder sowas. Das geht dann am Ende nicht. Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, eben Menace auf einer Kreatur zu haben. Und wenn du was reanimierst, dann reanimierst du ja nichts, was geringer ist als 5 Mana, also, sondern eher irgendwie Atraxa-Mana-mäßig. Dann hast du halt zumindest dann den ETB-Effekt und halt eben auch wird es schwieriger sein, die eben zu blocken. Und ich bin sehr gespannt, wie Suspect sich einfinden wird und ob wir ganz viele verschiedene Kreaturen sehen, die da Suspect sein werden. Mm. Die nächste Mechanik ist Disguise. Ich habe mir in Klammern hier aufgeschrieben, Morph aber anders. Wie funktioniert denn Disguise?
Disguise funktioniert wie Morph aber anders.
Sehr
man,
gut.
Man zahlt 3 Mana, um die Karte verdeckt zu spielen. Das bedeutet, man dreht sie praktisch auf den Rücken und dann wird sie a Mysterious Creature. Das bedeutet, sie ist eine 2-2 ohne Namen, die tatsächlich Ward 2 hat.
Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also es ist besser als Morph, ne?
Genau, ist dadurch Ward 2 besser. Spannenderweise können die Kreaturen eben auch gecloaked werden, also praktisch mit einem Mantel ummantelt werden. Und die werden dann auch tatsächlich face down gedreht. Das heißt, es ist cloaked oder casted with disguise. Bedeutet eben, dass Karten eben face down gelegt wurden oder eben von vornherein als face down Karten bezeichnet wurden und runtergelegt wurden.
Ja, so wird dann so ein bisschen dieses Mystery dann auch quasi gewahrt. So zum Beispiel beim Nightdrinker Moroi. Das ist eine 4 Mana, 3 generische und ein schwarzes für eine 4-2 Creature Vampire mit Fliegen. Und wenn er ins Spielfeld kommt, verlierst du 3 Leben. Mhm. Und dann hat er eben Disguise für 2 schwarze. Das heißt, man kann ihn eben casten, wie du schon sagst, für 3 generische. Dann ist es eine Facedown 2-2 Kreatur mit Ward 2. Und man kann dann eben die 2 schwarzen Mana zahlen, um es halt aufzudecken. Und wie du schon sagst, quasi die Converted Mana Cost von diesem Disguise, also die 2 schwarzen, ist halt kombiniert eben mit der Toughness von der Kreatur. Das heißt, ne, sollte man irgendwie bluffen sollen, man hat noch 2 schwarze Mana offen, könnte der Gegner eben drauf pokern, dass eben so oder so die Kreatur nur eine 2 eben hinten haben kann, weil du nur 2 Mana eben offen hast. Mhm. Also es ist so ein bisschen spannend auf jeden Fall. Also ich merke auf jeden Fall, dass sie sich sehr viel Mühe gemacht haben, sehr viel diesen Flavor eben mit reinzubringen. Und es gibt ja natürlich auch viele Karten, die dann damit spielen, zum Beispiel Expose the Culprit, eine 2-Mana, ja, ein generisches, ein rotes Instant mit Choose One or Both. die eine ist halt eben Turn Target Face Down Creature Face Up, also ne, Expose the Culprit, also den Angeklagten aufdecken, dreht man quasi einfach um, okay, wer bist du? Oder auf der anderen Seite, die zweite Fähigkeit, die man auswählen kann, ist Exile any number of face-up creatures you control with disguise in a face-down pile. Shuffle that pile, then cloak them. Und dann hast du wieder die Mechanik von Cloak, was du eben meintest. To cloak a card, put it onto the battlefield face-down as a 2-2 creature with ward 2. Turn it face-up anytime for its mana cost if it's a creature card. Also, wenn Karten eben kein Disguise an sich haben, kann man auch die eben cloaken, muss dann aber anstatt eine Disguise kosten, um sie halt quasi aufzudecken, die normalen Mana-Kosten davon zahlen. Und gerade wo wir Expose the Culprit sehen und alte Morph-Karten, da gucken vielleicht auch ein paar Leute schon auf etwaige Kombo-Möglichkeiten, wie man sagt, okay,
eine Karte froh, einfach mal so Karte aufdecken. Ich bin super froh, dass die Karte nicht blau ist. Blau hätte diese Karte richtig kaputt gemacht. Rot ist sie ganz nett, aber blau hätte die Karte wirklich, wirklich, wirklich kaputt gemacht.
Ja, also das ist schon ich habe jetzt schon allein Bock, dass halt wieder so viel mit ne Face Up, Face Down und so weiter gespielt wird. Und also da wird es wieder Kombo-Möglichkeiten geben, da wird es wieder Interaktionsmöglichkeiten geben mit halt eben Morph, mit diesen alten Mechaniken, mit Manifest und so weiter. Also
hier ein wichtiger Hinweis.
Ich glaube, da wartet noch einiges.
Ja. Hier ein wichtiger Hinweis für alle Leute, die auf Turnieren spielen oder ähnliches. Wenn ihr mit Mystery Creature spielt, Morph oder ähnlichem, legt die Karten, nachdem ihr gespielt habt, bevor ihr sie in euer Deck zurücklegt, einmal face up. Es gibt die Regelung, dass gerade bei Morph, und ich vermute, dass es bei Disguise genauso laufen wird, dass man Karten aufdecken muss am Ende des Spiels. Das hat die Bewandtnis, damit ich nicht hingehe und sage, hey, ich nehme einfach meinen wunderbaren, pompösen Prahlhans. Und weil ich kein grünes Mana habe, spiele ich den für 3 rote verdeckte Verteidigung, falsches Spiel, als 2-2 Ward-Kreatur ins Spiel, verdeckt.
Ja.
Und hau dich damit kaputt, weil du keine Kreatur ziehst. Und am Ende des Zuges, am Ende des Spiels, schaffe ich den ganz schnell in mein Deck, damit du nicht weißt, dass ich den gar nicht hätte spielen dürfen, weil er hatte gar keinen Disguise. Und um das zu verhindern, ist es die Regelung, wenn ihr verdeckte Karten habt am Ende des Spiels, müssen die aufgedeckt werden. Und wenn ihr das nicht tut, könnte es passieren, dass euer Gegner eben den Judge ruft. Macht es einfach, wenn ihr auf Turnieren unterwegs seid. Wenn ihr zu Hause seid, man bescheißt sowieso nicht, das darf man abgesehen, ja. Dann ist es sowieso meistens egal, weil den Leuten zu Hause glaubt man das ja meistens.
Wenn ihr gewonnen oder verloren habt, ist quasi der Case eures Spiels schon gelöst. Und dann kann man auch mal alle Fakten kurz zeigen und eben sagen, hey, die Disguise-Creature war übrigens wirklich eine Creature mit Disguise.
Yes.
Wir haben aber noch eine Fähigkeit in Form von Collect Evidence. Da kommt wieder so ein bisschen das rein. Collect Evidence ist für mich wieder so ein klassischer Fall von, es ist mal wieder Kicker, aber anders. Wir haben zum Beispiel Axbane Ferox, der jetzt, sag ich mal, hier als, er ist unter anderem dabei, Box-Promo, was ziemlich cool ist, ein ziemlich cooles alternatives Artwork. Eine 4-Mana, 2 generische und 2 grüne für eine 4-4 Creature Bestie, also Beast, mit Death Touch und Haste und eben Ward Collect Evidence 4. So. Collect Evidence kann halt in verschiedenen Kontexten passieren. Das kann als eben eine Kicker-Kosten sein. Also wenn du das ausspielst, kannst du eine Collect machen. Wenn du das machst, passiert mehr.
Zusätzliche Kosten beim Casten.
Genau, zusätzliche Kosten beim Casten. In diesem Fall ist es eben kombiniert mit Ward. Das heißt, wenn der Axbane Ferox eben angetargetet wird vom Gegner, muss der Collect Evidence 4 machen. Und das macht er so, dass er Karten mit dem allgemein oder mit dem kompletten Mana-Value 4 oder größer aus seinem Friedhof exiled. Wenn er das nicht machen kann, dann kann er die Ward-Kosten hier nicht zahlen und dann wird der Spell quasi gecountert. Das habe ich doch so korrekt wiedergegeben, oder?
Das ist komplett korrekt. Dazu kommt noch, dass es nicht nur beim Cast passieren kann, also beim Zaubern des Zaubers, sondern eben auch beim Enter the Battlefield, also wenn es ins Spielfeld kommt.
Ja.
Dafür haben wir auch welche Karten mit drin. Das heißt, Evidence ist hier sehr lose gehalten und bedeutet im Endeffekt wirklich nur den Move, also die Aktion, Karten aus deinem Friedhof zu entfernen mit der Mana-Kosten gleich der Evidence-Kosten. um eben bestimmte Effekte auszulösen oder Kosten zu bezahlen.
Ja, genau. So, wir haben zum Beispiel sowas wie Analyze the Pollen, was eine Einmana grüne Sorcery ist. Und die hat halt eben, was wir quasi eben als Beispiel genannt haben, als Additional Cost to cast a spell, you may collect evidence 8. Also man könnte hier optional eben noch Karten exilen, bis man einen Gesamtmana-Value von 8 oder höher hat. Mhm. Und dann hat er eben den Text Search your library for a basic land card. If evidence was collected, also wenn die Zusatzkosten bezahlt worden sind, kann man eben seine Bibliothek für eine Kreatur oder ein Land suchen, die halt eben revealen und auf die Hand tun und dann halt eben shuffeln. Und so ist, ne, das meine ich halt mit Kicker. Das ist halt wieder eine weitere Art der zusätzlichen Kosten zahlen, nur halt diesmal eben, um eben Sachen aus dem Friedhof zu exilen. Glaubst du, das wird ein beliebtes Verfahren sein, um irgendwie, also glaubst du, der Friedhof wird jetzt mit Collect Evidence wieder wichtiger oder glaubst du, das wird hier vielleicht mehr in die Kategorie Nischenmechanik laufen?
Tatsächlich glaube ich, dass Evidence hier sehr, sehr wichtig wird. Was einfach die Bewandtnis hat, dass Evidence so unglaublich flexibel einsetzbar ist und es halt viel auf Mana-Kosten geht. Das bedeutet, Total Mana Value, es sind keine Mana-Kosten, es ist Mana Value. es ist halt so, dass viele Karten halt einfach einen hohen Mana Value haben und wenn der Gegner sie abräumt, er zukünftige Karten einfach besser macht. Dazu gibt es eben Fähigkeiten wie Dredge oder ähnliches, mit denen Karten vom Deck in den Friedhof gelegt werden. Da können eben High-Value-Karten dabei sein. Wenn ich mir überlege, wir haben so schnell auch in anderen Formaten, wie zum Beispiel Pioneer, eine Möglichkeit, unseren Friedhof zu füllen. Also Greasefang ist ja ein gutes Beispiel dafür, die halt mit Mulch-Karten, also Karten, die vom Deck vorzeigen, darf man eben eine Kreatur dann Land auf die Hand nehmen, der Rest geht in den Friedhof, einfach den Friedhof sehr schnell füllen. Und wenn ich damit dann halt irgendwie eine große Mana-Value in den Friedhof bekomme und dadurch alle meine Karten einfach besser sind, weil sie werden einfach insane gut dadurch, zum Teil.
Ja.
Im Vergleich zur Non-Evidence-Karte ist es wirklich, wirklich gut, was da läuft. Also das muss ich echt sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass Friedhof gerade im Standard, wenn er benutzt werden kann, glaube ich, in den letzten Jahren immer benutzt wurde, wenn er benutzt wurden konnte.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich mag zum Beispiel auch, also ich mag halt auch, wie flexibel das Ganze ist, ne? Weil wir haben jetzt natürlich eine Exile aus dem eigenen Friedhof, aber das Ursprungsbeispiel mit Exbane Ferox könnte halt auch eben eine ganz gute Sideboard-Karte gegen Greasefang, gegen eben auch Phoenix sein. Denn dieses Collect Evidence 4, was der Gegner zahlen muss, um die eben wieder loszuwerden, um sie überhaupt zu targeten, ne, na klar, er muss es nicht targeten, er kann es sich auch einfach die ganze Zeit hauen lassen, aber dann hat man ja auch irgendwie quasi seinen Wert rausgezogen. Aber dadurch, dass halt eben diese ganzen Graveyard-Decks in Pioneer zum Beispiel eben diese ganzen Cantrips spielen oder diese ganzen günstigen Graveyard-Filler, dann halt wirklich was zu haben, was halt eben aus dem Sideboard rauskommt und du sagst, hey, okay, wenn du nicht jede Runde mit Death Touch und Haste hier aufs Maul kriegen willst von meiner Exbane Ferox, dann musst du ein bisschen was exilen. Und klar, man kann natürlich deine 4 Karten aus dem Friedhof, seine Opts und Considers eben rausholen, aber dann wird auch schon wieder Treasure Cruise weniger wahrscheinlich.
Genau.
Und oder man beißt halt in den sauren Apfel und man exilt vielleicht seinen geliebten Phönix oder so. Da finde ich es halt auch irgendwie spannend, wie herum man die Mechanik dann auch einsetzen kann. Und gerade Exbane Ferox erinnert mich an ganz viele andere grüne Bieter, die so ein bisschen sehr viel Schutz haben und sehr hart reinrauen. Und deswegen bin ich da sehr excited.
Das Questentier.
Das Questentier zum Beispiel. Oder Carnage Tyrant oder andere große grüne Zuhauer. Und ja, ich glaube, die andere große Mechanik, die bisher jetzt noch mit reinkommt, ist eine alte Mechanik, eine beliebte Mechanik. Und das ist das Investigaten. Was ja quasi einfach nur sagt, create a Clue Token. Also so wie wir Food Tokens hatten, so wie wir jetzt auch Map-Tokens hatten, Blood-Tokens, haben wir jetzt halt wieder den OG-Artefakt-Token im Sinne von Investigate. Es gibt viele Karten, die eben mit Artefakten eben arbeiten. So haben wir zum Beispiel Krenko, Baron of Tin Street, eine 3-Mana, 2 generische, eine rote Legendary Creature Goblin mit Haste und 3-3. Und der hat eben Tappen und Sacrifice an Artifact, put a 1-1-Counter on each Goblin you control. When an artifact is put into the graveyard from the battlefield, you may pay ein rotes. If you do, create a 1/1 Goblin Creature Token. It gains haste until end of turn. Also man wird mit Clues auf jeden Fall gut was anfangen können. Mm. Es gibt auch wieder ganz viele Spells, wie zum Beispiel Auspicious Arrival, 2 Mana Instant, Target Creature gets +2/+2. Until end of turn, investigate. Also es wird wieder eine Möglichkeit geben, eben diese Clue-Tokens zu machen. Und Clue-Tokens wäre es, ja, genau.
Und eben auch die Möglichkeit, ein paar Karten zu haben, die, wenn man 2 Karten diese Runde gezogen hat, eben was zu machen. Oder immer, wenn man ein Artefakt opfert, dann bekommt man das und das und ähnliches. Also da wird eine Menge kommen. Und das ist tatsächlich auch, soweit ich es mitgekriegt habe, in allen Farben. Sie haben noch mal ordentlich drüber geredet, wie wichtig Clue-Tokens damals für sie waren. Und als sie damit angefangen haben, dann halt auch sowas wie Blood und Food und so weiter einfach mal zu machen und herauszufinden, dass Leute da wirklich Spaß dran haben und da einfach eine Flut an Tokens rausgehauen haben in verschiedensten Versionen. Und es einfach eine coole Spielmechanik ist. Und das kann man hier auch einfach unterstützen. Das sieht man auch einfach daran, wie sie es gemacht haben. Und ich finde gerade Investigate und Clue passt hier genau wie damals im allerersten Set, wo es ja um Eldrazis in Innistrad ging, wirklich sehr, sehr gut zusammen. Deswegen ist eine klasse Fähigkeit, um sie hier zurückzubringen.
Total. Und natürlich gibt es auch, sag ich mal, Non-Token-Clues, so zum Beispiel Scene of the Crime, was ein Artefakt-Land-Clue ist, was auch eine Kombination ist, die wir so noch nicht hatten. Nee. Kommt getappt ins Spiel, tappt für ein farbloses, oder man kann sie tappen und eine ungetappte Kreatur mittappen und dann kann man eine Farbe der beliebigen Sorte dazu nehmen und dann kommt quasi der typische Clue-Text, der auch auf den Artefakt-Tokens draufsteht. Für 2 Mana kann man die eben sacrificen und eine Karte ziehen. Und das ist halt quasi der Value, wenn man quasi sagt, okay, man kreiert einfach nur Clue-Tokens, ohne jetzt einen weiteren Plan zu haben, oder auch Scene of the Crime, kann man halt auch sehen, das ist ein Tapland, was mit Kreaturen eben ein bisschen Mana fixen kann in Limited oder auch in Standard oder so. Und im Later-Game kann man die für 2 Mana eben sacrifice und eine Karte ziehen. Ist auf jeden Fall was, was man ganz gut gebrauchen kann, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also das sehe ich auch so. Da kann man wirklich vieles mitmachen. Und ich denke, wenn man in die Richtung irgendwie reingeht, dann kann man da auf jeden Fall echt, ist eine Menge machen. Es ist wirklich
total cool. Total. Und ich meine, es gibt natürlich auch ganz viele One-Off-Mechaniken wieder, zum Beispiel Massacre Girl, Known Killer, 4 Mana, 2 generische und 2 schwarze, 4/4 mit Menace, hat Creatures You Control Have Wither. Das heißt, sie richten Schaden zu anderen Kreaturen an in Form von -1/-1 Counters. Also wenn ein 2/2 in eine 3/3 reingeht, dann bekommt eben die 3/3 -2/-2 anstatt den klassischen Schaden.
Genau. Dazu haben wir auch noch Adventure zum Beispiel.
Ja, Adventure ist wieder da. Wir haben ja wieder eine Kellenkarte quasi mit dabei. Und der ist immer noch im Adventure. Held. Genau. Aber ja, das soweit zu den Mechaniken, die jetzt, sag ich mal, neben den One-Off-Mechaniken eben so auftauchen, auf die ihr beim Pre-Release oder bei anderen Events auf jeden Fall im Blick haben müsst. Und in dem Sinne, schreibt uns doch sehr gerne, was ihr von dem Set bisher haltet, in die Kommentare oder ins Discord. Würde mich sehr, sehr freuen, da von euch zu lesen. Und dann würde ich sagen, runden wir das Ganze doch ab, indem wir einfach jetzt, nachdem wir sehr organisiert über die Karten gesprochen haben, einfach ein bisschen unsortiert über die Karten reden.
Ich hab so Bock.
Und zwar Murders of Karloff Manor. Wir haben einen Haufen Previews bekommen zum ersten Tag. Und in diesem Part werden wir jetzt einfach frei von der Leber weg über alles Mögliche reden, was uns da eben aufgefallen ist, über die verschiedenen Ankündigungen und so weiter und so fort. Und da würde ich dir direkt mal das Wort übergeben. Was excited dich denn so richtig krass an dem Set?
Ich finde das Set mega, mega cool gelungen. Es ist so viel Flavor, es ist so viel Stimmigkeit da drin, es ist so viel passende Sachen da drin. Es ist so schön. Ich finde es schade, dass sie einen meiner Lieblingscharaktere in Ravnica umgebracht haben. Muss man einfach sagen.
Spoiler.
Ja, genau. Spoiler, wir wissen auch schon, wer es gemacht hat. Das macht es für mich viel, viel trauriger. Ich hätte es irgendwie cooler gefunden, wenn man es nicht gewusst hätte und das jetzt irgendwie über zumindest das Pre-Release bis zum Release und dann irgendwie sagt so, hey, man kann das machen. Weil es gibt ja auch sowas wie Puzzle in diesem Set, die irgendwelche Sachen machen. Und man hätte da auch irgendwie den Mörder rausfinden müssen oder so. Klar, es hätte nicht lange gedauert, aber es wäre besser als jetzt einfach so an Day One. Übrigens, Tostani war es.
Und, ich finde es halt, ich fände es halt viel geiler, wenn sie halt das noch wirklich eine Woche oder zwei oder, ja, oder bis zur Preview-Zeit, dass es dann keine Confirmation war oder gibt, wer es war, sondern dass sie halt wirklich die Spieler hätten halt rumrätseln lassen können, ne? Dass die, ja. Aber das ist halt wieder dieses March of the Machines Problem, ne? Du, ja, du etablierst ein Rätsel oder du etablierst einen Konflikt und löst ihn im selben Atemzug schon direkt auf. Und das ist, glaube ich, der größte Fehler bisher, den ich so an dem Set irgendwie, oh ja, finde. Denn ansonsten muss ich wirklich sagen, sieht das Set ziemlich, ziemlich geil aus.
Yes.
Hast du denn Karten, die dir besonders im Blick geraten sind?
Yes, deshalb hatte ich auch mit dieser Story angefangen. Und zwar Taser, Opulent Oligarch. Das, ja, ist eine 3-Mana, 2-3 Legendary Creature Mensch Berater. Was immer schon mal gut ist. 3-Mana, 2-3 Taser sind immer großartig. Und sie hat Death Touch. Auch das schon mal ziemlich gut. Zu Beginn des Endsteps kriegt man für jeden Gegner, der in diesem Zug Leben verloren hat, einen Clou. Mhm. Also man investigated für jeden Gegner.
Ja.
Und immer wenn ein Clou, den man kontrolliert, in den Friedhof gelegt wird, kreiert man einen 1-1 schwarz-weißen Token mit Fliegend, kann aber nur einmal pro Runde triggern, weil ansonsten wäre das ziemlich schnell ziemlich broken.
Ja.
Diese Karte ist eine der coolsten Commander, die ich seit langem gesehen habe, weil es gibt in Schwarz-Weiß so viele Karten, die sagen, jeder Gegner, der verliert Leben. Ich krieg ein Leben. Oh, ich krieg 4 Clues. Oh, du bist dran. Ich stärke einen Clue, krieg einen Dude. Es ist so einfach. Und es ist so
das
schön.
Ist halt, genau, das ist noch eine Frage, die ich hatte bezüglich der Clue-Token. Wenn man die sacrifice, dann landen die trotzdem erstmal im Friedhof, bevor sie quasi das Spiel verlassen. Ne? Also es funktioniert, dass man auch Token sacrifice und dann würde man hier ein Spirit bekommen.
Genau. Und tatsächlich muss man nicht mal dafür opfern, dass man sie wirklich dafür opfert, sondern sie können auch zerstört werden zum Beispiel.
Ja.
Und man bekommt trotzdem dann den 1-1 schwarz-weißen Spirit. Das finde ich halt so cool. Und was wir hier auch sehen auf der Taser, die wir bisher gespoilert bekommen haben, dort ist das Artwork, also einer der Special Frames drauf. Und zwar der Special Frame, den wir schon kennen aus March der Machine Aftermath von dem Niv-Mizzet. Mit diesen Häusern links und rechts. Diesen Artwork.
Den Ravnica-Frame.
Genau, den Ravnica-Frame kannten wir schon. Der wurde uns da gespoilert. Und hier wird der tatsächlich eingesetzt. Und das finde ich wirklich, wirklich schön.
Voll. Also das ist halt wirklich ziemlich geil, weil, also den hatten sie ja auch schon in der Ursprungsankündigung mit drin gehabt, dass wirklich alle Leader von den Ravnica-Gilden und Taser wird ja, ist ja der von Orzhov, ne?
Ja.
Die werden halt alle diesen speziellen Ravnica-Frame eben haben. Und das finde ich auch cool, dass sie es halt durchgesetzt haben. Also, ich meine, obligatorisch dazu gibt es halt eben noch diese Case-File-Geschichte, die ja auch jeder bekommt. Und es ist, ich glaube, es ist auch doch die auch seriell ist, oder? Ist es die mit dem Ravnica-Frame, die es auch nochmal seriell geben soll?
Ich glaube, es ist die Case-File, wenn mich hier alles täuscht. Ich kann es aber tatsächlich gerade nachschauen. In der Zeit versuche ich mit Überleitungen das zu überspielen. Nein, es ist der Ravnica-Frame.
Also alle Karten im Ravnica-Frame wird es nochmal seriell geben. So wie wir es auch schon kennen. Wieder
250 von 500, dieses Mal, by the way.
250. Ja. Also wer das sammelt, cool. Alle anderen denken sich so, wenn ich die ziehe, dann wird's auf jeden Fall gut für das Card-Market-Konto. Und für viele andere Karten. Tatsächlich, wovon ich überrascht bin, wie cool ich die tatsächlich finde, sind die neuen Surveillance. Die quasi eine Kombination aus Shocklands und Tempel sind. Und wir kriegen den vollen Cycle direkt in diesem Set. So haben wir zum Beispiel Roku's Theater, was ein Land Swamp Mountain ist. Enters the Battlefield tapped und wenn man es ausspielt, macht man Surveil 1. Also anstatt Scry 1, was wir ja bei den Tempeln drauf haben, surveilt man. Der Unterschied ist, die Karten, wenn man sie nicht haben will, wenn man sie nicht auf der Bibliothek lässt, kommt nicht unters Deck, sondern in den Friedhof. Also man füllt den Friedhof, ist natürlich auch für Collect Evidence wieder relevant, aber halt auch eben fetchable durch halt eben die Swamp und Mountain Zusätze.
Oh, ja.
Glaubst du, wie weit glaubst du, werden die Play sehen? Weil es ist so ein interessanter Sweet Spot von, es ist ein Dual Land, es ist, hat die, die Basic Land Types, es hat einen ETB-Effekt, aber kommt tapped rein? Also wie wertvoll ist das?
Das kommt auf die Farbe drauf an, tatsächlich. Ich glaube tatsächlich, okay, dass Blau-Schwarz, Blau-Weiß wird tatsächlich sehr wertvoll sein. Also im Sinne von jetzt nicht Kosten-Value. Wir reden nicht über Kosten, sondern wir reden halt über Spielbarkeit und Spielspaß, die man dann damit haben kann. Blau-Weiß und Blau-Schwarz werden da wahrscheinlich einiges am Play sehen, weil, wie gesagt, diese Fetchbarkeit, die man damit machen kann, ist halt etwas, wenn ich Tempel fetchen könnte mit End of Turns Cry 1 oder End of Turns Surveil 1, wäre das richtig gut im Commander.
Und total, total.
Das auch noch im Standard zu haben, ich meine, im Standard wurden sogar Tempel gespielt. Ja, und wir wissen, alle Tempel sind echt nicht die geilsten Karten. Aber selbst die wurden im Standard gespielt. Die werden hundertprozentig im Standard gespielt. Wenn man jetzt aber hingeht und man schaut sich andere Formate an, glaube ich halt, dass durch ihren Kartentypen sie im Commander wirklich, wirklich relevant sind und auch wirklich stark sind. Ansonsten sehe ich die jetzt nicht so wirklich. Pioneer kann man nicht fetchen, weiß ich nicht. Und im Modern und Legacy ist es halt komplett raus. Aber, wie gesagt, für Commander sehr, sehr nett. Und man darf auch nicht vergessen, Surveil sieht man hier auf mehreren Karten. Es könnte immer noch sein, dass sie mit Surveil tatsächlich auch noch irgendwie irgendwas machen.
Ja. Auf jeden Fall. Also ich würde dir soweit zustimmen. Ich finde tatsächlich noch interessant, wir haben jetzt mehr Karten, die unter anderem eben auch Plains und Mountain drauf haben, was für tatsächlich Pioneer nicht unrelevant ist, weil es gibt ja Chain to the Rocks, wo du explizit Mountains haben musst, um halt eine Karte dann dran zu exilen.
Boros-Kontrolle.
Und halt sowas wie auch Plains. Es gibt ja immer noch diesen Ein-Mana- Exile Removal Spell, der Karten in CMC in Höhe der Anzahl der Planes ist, die du hast, der da damit quasi spielt. Plus natürlich, wir haben natürlich die Domain-Karten, also auch Leyline Binding, funktioniert damit halt eben gut. Und ich glaube, die würden in diesen Decks auf jeden Fall die Cycle Lands ersetzen, beziehungsweise die, wenn du zwei oder mehr Basic Lands hast, die dann ungetappt reinkommen. Also eigentlich alle Karten, die an sich sonst keinen Mehrwert haben, aber halt nur gespielt werden, weil sie diese Basic-Land-Typen haben. Ich glaube, die werden halt ganz klar damit ersetzt werden. Und ich könnte die sogar sehen in manchen Decks, die sehr anfällig sind für zum Beispiel Busaiju Huendurs, weil die lassen, da wird ja auch nach quasi Basic-Land-Types gesucht, wenn quasi sagen wir mal, du würdest jetzt irgendwie einen Greasefang oder sowas spielen. Nicht, dass ich die Karten jetzt im Greasefang ungefähr spielen würde, aber wenn du da jetzt dein Artefakt wird Busaiju'd und du kannst dir dann ein Basic Land Type raussuchen, könntest du halt auch direkt so ein Lush Portico oder sowas holen, noch ein Free Surveil mit abstauben. Und ich glaube, getappt kommt es ja sowieso rein. Also Ja, okay, kann auch sein, dass es nicht so ist. Aber
ist egal.
Ich glaube, das ist ich sehe da schon Potenzial drin. Es ist so ein Mid-Tier. Es sind nicht die teuersten, es sind nicht die besten Lands, aber sie haben hier schon alles gemacht für ein neues Standard-Land, für einen neuen Standard-Land-Cycle, was sie machen konnten, damit es auch potenziell interessant ist für eventuell als One-Off in einem Modern-Deck oder sowas, wenn man wirklich dieses Instant-Speed zu wählen haben möchte. Und halt eben am Ende des gegnerischen Zugs was zu fetchen, dann wird's enttappt, dann hat man quasi nicht wirklich diese Downside daneben gehabt.
Jetzt muss man dabei aber sagen, es ist so cool, was die Tower damit machen. Also, man merkt's vielleicht, ich hab's damals auch schon bei Strixhaven gesagt, I'm a black-white guy. Ich finde Orzhov unendlich schön. Das ist also für mich die Gilde schlechthin. Und dass wir hier die Kaya bekommen haben, ist ein Moment, wo ich angefangen habe, die 3, 4, 5 Mal zu lesen und gedacht habe, what?
Da steht eine ganze Menge drauf wieder.
Da steht eine ganze Menge drauf und die ist richtig gut. Wir haben einen 4-Mana-Planeswalker, Legendary Planeswalker natürlich, Kaya. Sie kommt mit 3 Marken ins Spiel. Kaya Spirits Justice, by the way. Und immer wenn ein oder mehr Kreaturen, die man kontrolliert und oder Kreaturenkarten im Friedhof ins Exil gelegt werden. Das bedeutet, wenn sie halt vom Feld oder vom Friedhof ins Exil getan werden, kann man eine Kreatur darunter auswählen, von diesen ganzen Kreaturen. Sagen wir, 5 Kreaturen werden exiliert vom Friedhof durch zum Beispiel Evidence.
Ja. Yeah. Ja,
und genau. Dann kann man eben eine Kreatur davon auswählen und ein Token unserer Wahl wird eine Kopie dieser Kreatur, außer dass sie fliegend hat. Das alleine ist schon eine Sache, wo ich mir denke, okay, das ist strong. Also wenn man hingeht und hat wirklich so 1-1 Tokens, eine Menge davon, Squirrel Tokens oder sonst was, und man mildt irgendwie mit Surveil und ähnlichem einfach coole Karten in seinen Friedhof, und dann exilt man die oder man exilt sie vom Friedhof oder ähnliches, was ja gar kein Problem ist mit lustigen Karten wie zum Beispiel Relic of Progenitus, wo man halt tappt und eine Karte aus einem Friedhof exilt. Und naja, dann kriegt man Kopien davon auf seine Kreaturen, die dann zuhauen können.
What? Das ist krass.
So,
das ist krass.
Wir haben noch nicht mal die Fähigkeiten angefangen.
Genau, das anfangen. Ist nur der Enchantment-Modus quasi.
Genau. Die Static Ability. Wenn man jetzt +2 macht, +2 ist halt auch schon krass, surveilt man 2. Das heißt, man nimmt 2 Karten oben vom Deck, guckt sie an, kann beliebig viel davon auf einen Friedhof legen und dann exilt man eine Karte aus einem Friedhof. Mhm. Auch hier wieder, man kann eine eigene Karte exilen aus einem eigenen Friedhof und wirklich für irgendeinen coolen Beatdown-Effekt gehen, irgendwie, keine Ahnung. Man hat einen Grisselbrand gemildt praktisch damit und exiled und hat auf einmal einen Grisselbrand für eine Runde. Insane. Dann hat man ein weiteres +1-Effekt, also man kann entweder +2 oder +1 machen. Bei dem +1 kriegt man einen schwarz-weißen Token mit fliegend. Und hier ist eine ganz starke Besonderheit. Planeswalker, die, wenn sie reinkommen, mit einem Plus-Effekt sich selber beschützen, wie damals zum Beispiel Elspeth Knight Errant, haben eine Tendenz dazu, wirklich, wirklich stark im Limited und noch viel, viel stärker im Standard zu werden.
Ja.
Dementsprechend ist meine Prognose dafür, dass das wirklich eine sehr, sehr coole Karte wird. Und
total.
Dann hat sie -2. Wir exilen eine Kreatur, die wir kontrollieren. Und für jeden Gegner exilen wir eine Kreatur unserer Wahl von diesem Spieler. Und dann dachte ich so, da fehlt doch, bringen sie am Ende des Zuges zurück. Nee. Also.
Ja, das ist. Also in Commander ist es sehr, sehr strong einfach.
Insane.
Also, das ist wirklich ziemlich cool. Vor allen Dingen, du willst ja auch dein Stuff einfach exilen, ne? Für diesen passiven Effekt. Und dann halt, ne, du kriegst einen Bonus dazu, kannst noch wichtige Kreaturen von den anderen Gegnern snipen. Also, das ist eine sehr, sehr cool gewordete Karte, die auch. Ne, also allein so dieses Exilen, auch wenn du gerade nicht in diesem Modus bist, dass du deine Tokens in die Kreatur verwandeln möchtest, kannst du halt immer noch den Friedhof vom Gegner freihalten und einfach sagen, okay, nee, wir machen jetzt mal hier keine Greasefang-Geschichten oder so oder Reanimationsgeschichten oder sowas. Und das ist schon extrem stark, muss man wirklich sagen. Wahnsinn. Auf jeden Fall, ey, wirklich, wirklich gut. Es gibt ein paar Reprints. Zum einen, was wir auch zur Grundankündigung von Murders of Carlof Manor bekommen haben, Lightning Helix wird standardlegal und eben damit auch Pioneer legal, was ich immer noch ziemlich krass finde. Ich glaube, das wird Boros-Decks auf jeden Fall ganz schön nach vorne bringen.
Boros Burn.
Habe ich auch Bock drauf.
Oh, ja.
Aber auch eine andere 2-Mana-Instant wurde gereprintet, und zwar Assassin's Trophy, was Hype-Karte war beim letzten Mal, als wir in Ravnica waren. Eine Instant für ein schwarzes und ein grünes, also Golgari-farbend, was eine Permanente zerstört, die ein Gegner kontrolliert. Und der Controller dieser Permanenten kann seine Bibliothek nach einer Basic-Land-Karte raussuchen und sie aufs Spielfeld packen und dann shuffeln. Also so ein bisschen Path to Exile, aber als Destroy-Effekt in Golgari und kann halt wirklich jeden Permanenten-Typen hauen. Also das betrifft unliebsame Länder, das kann Artefakte, das kann wirklich alles Mögliche sein.
Planeswalker,
wirklich alles Mögliche. Es gibt vielleicht sogar Battles auch. Also jede Permanente, die man da irgendwie loswerden möchte, ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich stronger Interaktion. Und das ist vielleicht auch was ich allgemein sagen würde, weil selbst auch hier wieder im Uncommon-Slot, also zum einen Lightning Helix ist ja auch eine Uncommon in dem Set. Aber dann haben wir halt auch so Sachen wie Long Goodbye. Eine 2-Mana-Instant mit This Spell Can't Be Countered. Und da gibt's noch einen ganz wichtigen Reminder-Text. This includes by the Ward Ability. Also man kann hier auch um Ward herum Sachen exilen, beziehungsweise zerstören. Und das ist nämlich der Effekt. Zerstöre eine Target Creature oder Planeswalker mit Mana-Value 3 oder weniger. Das ist natürlich wieder so ein limitierender Faktor. Also zwei Mana kannst du nur Kreaturen zerstören, die drei oder weniger haben, also drei oder weniger Mana-Value haben. Und da gibt's zwei Mana-Destroy-Effekte, die da deutlich besser sind. Aber gerade dieses Can't Be Countered, das ist halt in so vielen Matchups und auch Planeswalker damit zu erwischen, das ist schon extrem gut, oder?
Es ist ein Power Creep. Es ist ein 1-1 Power Creep zu einer Karte, die wir vor gar nicht so langer Zeit bekommen haben, die für ein schwarzes, ein farbloses, eine Kreatur oder Planeswalk und Mana-Kosten von drei oder weniger zerstört. Mana-Value, Entschuldigung. Drei oder weniger zerstört. Und hier steht einfach drauf, can't be countered. Es ist einfach ein straight up Power Creep von einer Karte, die schon Play im Legacy gesehen hat. Und deswegen sage ich, das ist eine Karte, die müssen wir im Auge haben. Diese Karte müssen wir wirklich, wirklich stark im Auge haben. Und dieser Uncommon-Slot, der hier wirklich in diesen Promo-Packs, die ihr bei eurem Local Game Store bekommen könnt, wenn ihr Turniere spielt oder ähnliches, da ist ja immer, da sind immer zwei Karten drin, die haben so einen komischen, so eine Pommesgabel in Silber drauf, ist meistens nicht so hübsch, können aber wirklich coole Karten drin sein, wie Triome und ähnliches. Und in der Mitte ist immer eine so eine Karte, also im Sinne von, was wir jetzt gesagt haben, Lightning Helix, Long Goodbye, aber auch die anderen beiden Karten, die in diesem Uncommon-Slot sind, sind meiner Meinung nach wirklich gut. Sie haben immer Nischenfälle, aber sie sind wirklich gut. Wenn wir die andere Karte angucken mit Crawl Whipcracker, ist ein grünes und schwarzes 3-2 Insect Assassin. Mit Reach, das bedeutet, er kann fliegende Kreaturen blocken. Und wenn er ins Spielfeld kommt, zerstören wir irgendeinen Token, das der Gegner kontrolliert. Das klingt am Anfang so, ja, ist ganz nett, irgendeinen Token, irgendwie so ein Clou zerstören oder so. Aber was man damit auch zerstören kann, sind zum Beispiel 2-2 Goblins aus einer Fable of the Mirrorbreaker. Was zum man Beispiel, auch zerstören kann, ist einen Hamster von Minsk und Bu. Und da sind wirklich ein paar Sachen. Es geht leider nicht mit Marit Lage, weil er nicht exilt und Marit Lage ist unzerstörbar. Aber es gibt wirklich eine Menge Tokens, die benutzt werden und die auch gespielt werden können. Oder so ein Bowmaster-Token, der irgendwie 5-5 ist oder so. Und dadurch, dass er grün ist, kann man ihn mit Karten wie Green Sun's Zenith, was ja eine geplayte Karte im Commander und im Legacy auch ist, einfach raussuchen, weil er einfach sehr günstig und eben grün ist. Und das ist Artwork, ist der Hammer. Und es ist eine gute Karte in diesem Uncommon-Slot. Und das haben wir selten gehabt, dass wir drei gute Karten haben. Geschweige denn jetzt vier, oder?
Ja, absolut. Also ich finde den auch ziemlich cool, allein nur, weil der halt gerade in älteren Formaten halt auch wirklich so ein, oder auch selbst ein Pioneer, auch so einen Toolbox-Charakter eben haben kann. Also wir haben ja gerade das Aurelia-Deck, was halt mit Court of Calling sehr viel arbeitet, damit halt irgendwie so eine Silver Bullet irgendwie sich rauszufetchen, Instant Speed, oder auch mit Collected Company irgendwie sich das rauszuholen, ist schon ziemlich stark. Aber ja, ich bin ein bisschen fassungslos von dem Counterspell, den wir da bekommen haben. Und zwar No More Lies, eine Azorius Instant, also ein weißes, ein blaues für einen Counterspell, der sagt, Counter-Target Spell unless its controller pays 3, also negiere einen beliebigen Zauberspruch, egal ob Creature, egal ob Non-Creature, es sei denn, der Gegenspieler zahlt 3 generische Mana. Und wenn dieser Spell so gecountert wurde, wird er geexiled, anstatt dass er in den Friedhof kommt. Und das finde ich halt so stark, denn diese 2-Mana-Counterspells, da ist natürlich immer der Vergleich mit dem originalen Counterspell für die Doppelblau-Mana, was natürlich obviously zu stark ist, eben für Pioneer. Aber hier eben einen generischen Spell countern zu können für 2 Mana, anstatt, also, und eben 3 Mana ist halt deutlich mehr als eben die 2 Mana, die ein Mana Leak hatte, oder auch die 1 Mana, nee, die.
Mana Leak hat auch 3. Es ist 1-1.
Ach so, Mana Leak hat 3. Okay.
Mana Leak hat auch 3.
Das ist halt quasi.
Aber Mana Leak wurde ja auch ganz, ganz lange im Modern gespielt, weil es eben ein sehr, sehr starker Tempo-Spell ist. Weil es eben im Early Game, wo halt man schwach ist, gerade als Kontrolldeck, wirklich vieles. Es ist auf jeden Fall besser wie so ein Spell Pierce oder so. Und, das ist halt das super Interessante dabei, weil man kann halt hingehen und kann wirklich einen sehr, sehr schönen Spell einfach countern, wenn man im Early Game ist. Das Wichtige hierbei finde ich einfach dieser Zusatz, der ihn halt schon ein Stück weit besser macht wie Mana Leak. Mana Leak hat halt ein blaues, ein farbloses, was halt dafür sorgt, dass es zum Beispiel auch in Rot-Blau spielen kannst. Aber dass du die Karte auch noch exilst, statt sie in den Friedhof zu legen. Das ist halt für mich halt so ein richtig relevantes Ding.
Das ist ein super relevantes Ding gerade aktuell. Also so Rakdos-Decks, die halt Phoenix zum Beispiel, aber auch Rakdos-Decks, die halt eben ne, ganz viel dieses Friedhof nutzen für Kroxa oder auch für das ganze Geloote, dass da eben Karten geexiled werden. Das ist halt Value, der verloren geht. Und halt meistens bleibt auch No More Lies super lang noch relevant. Weil selbst wenn du Turn 3 was counterst damit, da werden 3 Mana auch noch nicht übrig sein, um da die Kosten zu bezahlen. Turn 4 genauso, Turn 5 genauso. Also diese Karte wird, glaube ich, so einiges antworten, in sowohl Standard als auch Pioneer, meiner Meinung nach. Mhm. Und darüber hinaus halt auch eben, ja, ich finde die ziemlich strong. Also ich hätte nicht gedacht, dass wir so einen starken Counterspell eben bekommen. Und ich glaube, das wird halt ein Staple für Control-Decks, und vielleicht wird der Preis von Cavern of Souls nochmal höher, weil jetzt mehr Leute haben wollen, wir können nicht gecountert werden.
Das auf jeden Fall. Deswegen finde ich es so interessant. Es sind halt 4 Uncoms und uns wird ja manchmal vorgeworfen, dass wir uns nur um die Rares und Mythics kümmern. Deswegen, wir haben diesmal auch echt einiges an Uncoms gecovert, die halt einfach cool sind, einfach stark sind. Das finde ich bei diesem Set so interessant, wie schön es einfach zwischen den Rares, Mythics und eben den Uncoms harmoniert. Uncoms haben wir ja selber bisher noch nicht so viele gesehen selber, was ich ein bisschen schade finde, aber die werden noch kommen. Was wir bisher jetzt noch nicht gecovert haben, was wir diese Folge auch nicht mehr schaffen werden, das machen wir in der nächsten Folge, sind sowas wie die Commander-Decks, die Special Guests und auch die Cloedo-Version. Also Ravnica Cloedo. Das ist halt was, wo ich sage, in dem Set ist so viel drin. Es zeigt einfach, wie man es schön richtig macht. Die Special Guests bin ich ja eh ein großer Fan von. Ich finde auch die Möglichkeit, die man hier einstimmig was macht, einen komplett Cycle Länder direkt reinklatschen und sagen, hier habt ihr alle 10, finde ich großartig. Ja. Und die Karten haben ein gutes Value. Sie lassen sich wirklich schön lesen. Und ich bin wirklich gespannt, was wir da noch alles bekommen.
Auf jeden Fall. Und es ist ein bisher sehr schönes Set. Ich habe auch sehr Bock, mich da irgendwie auszulassen und zu schauen, okay, was kann man da mit den einzelnen Karten machen? Die Karten an sich haben ein sehr hohes Power-Level für eben auch mein Lieblingsformat Pioneer. Ich glaube, das wird wieder Wellen schlagen. Bis zum geht nicht mehr und noch mal einiges aufschütteln. Wie seht ihr das mit Murders of Carl of Manor? Schreibt uns ja gerne in die Kommentare, wie ihr zu dem Set steht, zu dem Aufschlag. Ich meine, zum Zeitpunkt, wenn es hier rauskommt, sind schon ein paar mehr Previews raus. Also schreibt uns auch gerne Empfehlungen, welche Karten ihr unbedingt besprechen haben wollt von unserer Seite aus. Und damit würde ich auch schon mit Blick auf die Uhr sagen, haben wir auch schon die Folge hier vollgequatscht, die Folge 227 von Radio Ravnica. Normalerweise an dieser Stelle haben wir ein Ask Us Anything. Das heißt, da könnt ihr uns Fragen einsenden, die wir eben im Podcast beantworten. Wenn ihr das tun wollt, dann schaut doch gerne am Discord vorbei. Da haben wir auch fabelhafte Turniere und fabelhafte andere Events, an denen ihr teilnehmen könnt. Schaut da gerne vorbei. Link in der Videobeschreibung oder in den Shownotes. So. Außerdem könnt ihr uns gerne supporten, indem ihr uns natürlich folgt auf Spotify oder YouTube oder halt eben abonniert. Dann natürlich liken und auch 5 Sterne geben bei Spotify. Das hilft uns auch sehr zu wachsen. Wir haben beide Social Media, sowohl Instagram als auch Twitter. Also da die Links auch alle in der Videobeschreibung. Ein besonderer Dank auch nochmal an Holy mit den fabelhaften Energy Drinks und Eisteesorten. Und ihr könnt uns da indirekt unterstützen, wenn ihr Bock auf ein paar Getränke habt, bei weareholy.com/radioravnica und spart ein bisschen was bei mit den Codes Ravnica 10 bzw. Ravnica 5 für 10% oder 5 Euro auf euren ersten Einkauf. Und wenn ihr uns direkt unterstützen wollt, dann geht das natürlich auch auf patreon.com/gamery. Und da wollen wir uns ganz speziell bedanken an folgenden Goldunterstützern: Adrian S., Biker X, Buster Madison, Kobe Power, Cybertop, EasyReader24, Generalgötterspeise, Jan B., Siren, Sascha H., Simonim und Steffen H. Vielen, vielen Dank für euren monatlichen Support. Und auch vielen Dank an dich, Marc, für eine weitere Folge Radio Ravnica.
Immer wieder gerne.
Und dann hören wir bzw. sehen wir uns in der nächsten Woche wieder mit wahrscheinlich mehr News zu Carl of Manor und
mehr
allem,
Spoiler.
Was uns in der Welt von Magic, alles, was sonst so in der Welt von Magic so abgeht. Haut rein, bis dann. Ciao.
Ciao, ciao.